Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagvormittag. Ich hoffe, ihr genießt euer Wochenende und dass ihr euch freut auf die nächsten 2 Stunden, denn ich habe einen tollen und unglaublich inspirierenden und spannenden Gast bei mir. Den Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur Peter Grandl. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Ja, hallo. Ich bin ein klein wenig nervös und freue mich sehr, hier sein zu dürfen und fand ich als große Ehre, eingeladen zu sein. Deswegen fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte.
Aber das ist doch ganz wunderbar. Es ist zutiefst menschlich und das ist schon mal der beste und sympathischste Start in so ein Gespräch. Du hast alles, was du brauchst?
Ich habe alles, was ich brauche. Wunderbar.
Schön, dass du da bist. Lieber Peter, wie verbringt denn der Schriftsteller, der Drehbuchautor und der Regisseur normalerweise sein Wochenende? Ist das die Zeit, wo du Bücher von anderen Menschen liest oder ist das die Zeit, wo du an den Laptop gehst oder in die Recherche eintauchst?
Also nachdem wir jetzt vor 2 Jahren umgezogen sind aus München Richtung Garmisch-Partenkirchen in die Berge, ist das Wochenende der Münchner. Also das heißt, sind die Berge voller Touristen und dann ziehe ich mich zurück und schreibe. Also ich war ja selber früher der am Wochenende rausgefahren ist. Heute bin ich der ich sage, oh Gott, jetzt kommen die Münchner wieder. Also da gehen wir nicht raus, da bin ich tatsächlich am Schreiben.
Und du fährst ja dann auch antizyklisch oder würdest ja antizyklisch fahren.
Genau.
Ja. Wer jetzt sich fragt, Mensch, welche Bücher hat Peter Grandl denn geschrieben? Du bist wirklich Bestseller-Autor, aber eigentlich ein relativ frisch Geborener, also, oder?
Ja,
kann man so sagen?
Ganz genau.
Du arbeitest an einer Trilogie. Der dritte Teil dieser Trilogie erscheint erst 2026, wenn ich richtig informiert
bin.
Aber die Bücher, die Gemüter und die Herzen und vor allem die spannungsgeladene Ebene der Leserinnen und Leser sehr, sehr erreicht haben, sind die Bücher Turmschatten und Turmgold und aktuell Höllenfeuer. Und ich möchte so gerne mit dir erstmal über die Entstehung des ersten Buches sprechen, weil ich finde, die Geschichte alleine wäre ja schon wert, als Buch wiederum erzählt zu werden. Magst du mal für alle Menschen, die diese Story noch nicht kennen, uns die Entstehungsgeschichte und dann auch wie überhaupt Turmschatten seinen Weg in die Öffentlichkeit fand, magst du die mit uns mal teilen?
Ja, gern. Ich versuche es so knapp wie möglich zu machen, denn es umspannt immerhin ganze 10 Jahre. Und das begann damit, dass ich 2012 eine Drehbuchidee hatte und niedergeschrieben habe, um 3 Neonazis, die von einem alten jüdischen Mann in einem Turm gefangen gehalten und verhört werden. Und die Welt soll abstimmen, ob die leben oder sterben sollen, übers Handy. Mhm. Und diese Idee kam ganz gut an bei verschiedenen Filmproduktionen, nur hat sich damals niemand getraut, die Idee zu verfilmen. Und mir wurde immer gesagt, ja, wenn das ein Bestseller wäre, dann könnte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Mhm. Ich glaube, das war damals auch einfach nur ein Argument, um mich wieder still zu halten. Mhm. Ich habe aber dann tatsächlich in den folgenden 5 Jahren dieses Buch geschrieben. Als es dann fertig war, wollte es allerdings kein Verlag haben, weil es ist natürlich auch nicht einfach, einen Verlag zu finden. Und ich dachte mir natürlich, das liegt auch daran, dass ich vollkommen ungeübter Autor, Schriftstellerautor bin, der wahrscheinlich auch einfach kein Talent hat dafür. Und so beschloss ich dann, diese Kapitel kostenlos im Internet zu veröffentlichen. Mhm. Und dort wurde es dann tatsächlich ein Erfolg, vielleicht auch deshalb, weil es kostenlos war, ich weiß es nicht. Und es hat sich ein kleiner Berliner Verlag gefunden, das war so 2019, der gesagt hat, wir bringen das als Hardcover raus.
Der Eulenspiegel
Verlag. Der Eulenspiegel Verlag. Und der hatte das tatsächlich dann als gebundene Ausgabe 2020 zur Leipziger Buchmesse dabei. Dann kam Corona. Mhm. Und schon war das natürlich alles für die Katz, weil der Buchhandel hatte geschlossen. Selbst Amazon hat keine Bücher ausgeliefert. Und genau in der Zeit erschien dann, offensichtlich sind dann trotz alledem Journalisten darauf aufmerksam geworden, eine ganzseitige Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung im Kulturteil als Aufmacher. Und das war eigentlich so der Start für lange Spaziergänge, weil plötzlich habe ich ganz viele Anrufe von Filmproduzenten bekommen. Nochmal, da war das Buch überhaupt nicht richtig im Handel, hatten sich die Filmproduzenten interessiert. Und zwar die Jahre zuvor das Ganze abgelehnt hatten.
Irre.
Und ich musste sehr oft raus, weil man durfte ja nur mit dem Hund raus. Ich habe noch in München gewohnt, also Hund hat viel spazieren gehen müssen. Und dann musste ich tatsächlich eine Agentur geben, damit die dort eine Versteigerung anfangen. Und dann kamen auch schon Verlage, die gesagt haben, ja, der kleine Eulenspiegel Verlag, der wird da keinen Druck auf die Straße kriegen. Und so fand dann auch eine Versteigerung unter den Verlagen statt, die auch alle vorher das Buch abgelehnt hatten, als ich es ihnen angeboten habe. Und den Zuschlag hat Pieper bekommen und hat dann erst 2022 im Sommer das Buch neu rausgebracht, dann in einer erstmals ungekürzten Fassung. Und dann war es plötzlich in aller Munde und 2023 hat dann Paramount mit all die Rechte erworben von oder mit einer deutschen Produktion zusammen sich beteiligt und den Film gedreht, also eine sechsteilige Serie, die jetzt 2024 weltweit erscheinen soll.
Heiner Lauterbach war unser Gast vor ein paar Wochen und hat da mit der Kollegin Katrin Müller-Hohnstein natürlich auch drüber gesprochen.
Ach, ist das schön.
Ich frage mich nur, also es ist ja wirklich eine spektakuläre Geschichte, gerade auch mit diesem Plot, haben dich alle abgelehnt und jetzt geht's in die Versteinigung und die kämpfen für dich. Jetzt wird das Ganze verfilmt mit Heiner Lauterbach und ja viel anderen namhaften Schauspielern, auch in vielen, vielen anderen Rollen. Gibt's so Tage, wo du morgens aufwachst und dich erstmal kneifen musst und dich fragst, was zur Hölle ist eigentlich passiert die letzten 4 Jahre?
Heute Morgen, wie ich auf dem Weg zur Antenne Bayern war wieder, habe ich mich wieder gekniffen. Also mir passiert es eigentlich ständig. Es war jetzt zum Beispiel, als Turm Gold die Fortsetzung rauskam, hatte ich 2019 eine Einladung für eine Lesung hier in München bei der Pfennigparade. Und da passten in den Saal vielleicht knapp 80 Leute rein und es waren 20 Leute da, Januar 23, und ich kannte jeden Einzelnen. Ja. Mhm. Also habe ich mich schon sehr gewundert, als das Literaturhaus München ein Jahr später gesagt hat, wir wollen die Lesesaison mit dir beginnen. In dem großen Saal, 350 Leute ganz oben im Literaturhaus mitten in München. Und ich dachte mir nur, ihr kriegt das nie voll. Und dann war es nicht nur ausverkauft, sondern sie mussten viele Leute abends wieder heimschicken. Und das war für mich so, das gibt's doch jetzt gar nicht. Also vor einem Jahr noch wollte mich kein Mensch in München sehen und jetzt so viele. Also das hat irgendwann so einen Punkt erreicht, wo das dann auch so ein zündendes Element. Also für mich ganz, ganz spannend und auch natürlich sehr befriedigend. Und also tatsächlich, ich knall mich jeden Tag.
Du schreibst hochspannende Politthriller, die dich viel Recherche kosten, bevor du sie zu Papier bringst. Und es ist doch schon bemerkenswert, denn die Themen, über die du schreibst, gerade wenn du mit deinem ersten Buch Turmschatten 2012 schon mit der Idee schwanger gegangen bist, die Themen sind ja aktueller denn je.
Ja, ich halte mich eigentlich immer an ein Thema. Und dieses Thema ist die Brüchigkeit der Demokratie. Mhm. Also auch diese Abstimmung, die der alte jüdische Mann in dem Turm macht, ob seine drei Geiseln leben oder sterben sollen, dazwischen kommen natürlich die Gespräche, die gestreamt werden mit diesen drei Neonazis, sollen eigentlich auch darauf abzielen, dass wir mit unserem demokratischen Gedanken und mit unserer humanistischen Erziehung vielleicht doch dazu neigen, in Extremsituationen, zum Beispiel bei dieser Abstimmung, wenn wir Dinge erfahren über die drei Neonazis, die wirklich grauenvoll, aber alles wahre Geschichten sind, es ist in meinem Roman immer so, dass die Geschichten, die dort erzählt werden, wahr sind, dann vielleicht doch dazu neigen, das Handy zu zücken und mit einem einzigen Like plötzlich die Todesstrafe vergeben. Mhm. Ja. Und so geht es mir also nicht nur so sehr um diesen Rechtspopulismus, der immer gefährlicher und gefährlicher wird, weil das ist natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie, sondern auch für unser eigenes Verständnis und diesen Populismus, der an jedem Stammtisch existiert, der dazu geführt hat, dass es den Brexit gab etc., auch ein klein wenig zu plakatieren. Mhm. Also darzustellen,
dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, eigentlich.
Genau.
Ne?
Also die Medien spielen ja eine große Rolle in Turmschatten, die natürlich dann versuchen, so nah wie möglich bei der Abstimmung oder bei der Hinrichtung dabei zu sein. Die Antifaschisten, die kommen, um die Faschisten von dem Turm zu vertreiben, die Schaulustigen, die Polizei, die alle auseinanderhalten muss, gleichzeitig aber versuchen muss, die Neonazis zu befreien. Also ein riesen Medienspektakel und innerhalb dieses Spektakels geht eben unsere demokratische Gesinnung in die Brüche. Und das ist auch das Thema des allerneuesten Romans. Da geht es zwar um einen islamistischen Anschlag in München. Und leider hatten wir jetzt eben genau mit der IS vorgestern in Moskau diese fürchterliche Geschichte. Aber was mich noch viel mehr interessiert als der Anschlag selbst, ist, wenn etwas in der Größenordnung wie New York, Paris, jetzt muss man leider auch schon Moskau nennen, in der Größenordnung in Deutschland passieren würde, also nicht nur Breitscheidplatz, das war fürchterlich, das war schrecklich, aber es war lang.
Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.
Genau, das hatte lang nicht die Dimension, wie ich sie jetzt einfach fiktiv aus München erzähle. Was passiert dann wiederum mit uns? Schreien wir dann alle nach der starken Hand? Schreien wir nach dem vermeintlichen Retter, der uns aus dieser Misere rausbringt, und ist der dann rechts? Also, oder klar gesagt, könnte nach einem so grauenvollen Anschlag nicht plötzlich die AfD die Mehrheit gewinnen? Das ist etwas, oh, jetzt bin ich irgendwo hingekommen. Das ist etwas, das mich umtreibt und das mir immer wieder vor Augen führt. Sowas wie 33 im Dritten Reich oder mit Beginn des Dritten Reiches könnte sich wiederholen, wenn wir nicht alle Antennen hochfahren.
Du bist ursprünglich Werbetexter. Und was mich total fasziniert, als ich mich mit dir und deiner Geschichte beschäftigt habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, was für ein vielschichtiger Mensch du bist. Und du sitzt mir gegenüber, wir haben uns vorhin begrüßt, du hast mich sofort in den Arm genommen, so ein total sonniger, freundlicher, extrem sympathischer Mensch. Und trotzdem gibt es da noch diese andere Seite in dir, diese ganz ernsthafte Seite, die sehr nachdenklich ist, die sich Sorgen macht um die Gesellschaft, um die Demokratie. War die immer da? Hat die geschlafen im Hintergrund, als du, weil die Werbebranche ist ja nochmal eine ganz andere.
Die düstere Seite war immer da. Und in die Werbung bin ich gerutscht, weil es für mich als kreativer Mensch die einfachste Möglichkeit war, meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Klar.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie großer Freund von Werbung. Ich hasse es, wenn in Filmen eine Werbeunterbrechung kommt. Ich mag Vertreterbesuche nicht und ich weiß nicht was alles. Ja. Also ich habe nur leider dafür halt ein Talent gehabt und ich denke, man muss da einfach auch seinem Talent folgen. Mein Vater wollte immer, dass ich Ingenieur werde. Er selber war Ingenieur, hat mich also gezwungen, auch dann später die Hochschule für Technik zu besuchen, obwohl ich viel lieber in die kreative Ecke gegangen wäre, etc. Also für mich war es ein Gräuel, ist das heute noch irgendwas Handwerkliches im Haushalt zu tun, aber wenn es darum geht, irgendwas Kreatives zu entwickeln, dann schreie ich als Erster hier. Und deswegen habe ich mich dann in der Werbebranche wohlgefühlt. Aber natürlich, als ich die Möglichkeit hatte, einen Roman zu schreiben oder ein Drehbuch zu schreiben, dann ist es, dann verlässt du diese Ebene gern. Also ich habe auch ich hatte dann eine eigene Werbeagentur. Ich habe die auch vor 2 Jahren verkauft und widmet mich jetzt ganz und gar dem Schreiben und habe da auch meine Bestimmung gefunden.
Und wie vielschichtig Peter Grandl ist, das beweist allein die Tatsache, dass du auch am Drehbuch von Manta Manta, der in aktuellen Version mitgeschrieben hast, ja, was ja das Gegenteil von düster ist.
Ja, genau.
Ist ja wirklich sehr farbenfroh.
Soll ich dazu was erzählen?
Ja, total gerne, klar.
Es ist tatsächlich so gewesen, dass Til Schweiger ein großer Fan von dem Buch war. Ja. Es gab während der Zeit, als die Pieper-Version rauskam, einige namhafte Prominente, die denen das Buch sehr gut gefallen hat und auf Instagram drüber geschrieben haben. Und einer davon war Till. Und ich dadurch, dass als er das Buch in die Hand genommen und gepostet hat, haben sich an dem Tag mehr Bücher verkauft, als wie zum Beispiel der ganzseitige SZ-Artikel erschienen. Also das war für mich schon so, wow, das gibt's jetzt gar nicht, einen Post von Till. Und habe mich natürlich dafür bei ihm bedankt. Ja? Und dann hat er geschrieben, du musst dich gar nicht bedanken, weil das war selbstverständlich, das Buch ist toll, aber wenn du Lust hast, komm doch vorbei. Also bin ich tatsächlich nach Mallorca geflogen, habe ihn besucht, es war Sommer, es war auf dieser tollen Finca viel los, viel Besucher, ich war nur einer von vielen. Also wie er sagt, bei mir geht es im Sommer zu wie so in einem Taubenschlag, also er war checkt gar nicht mehr, wer alles geht und kommt. Also so war es auch tatsächlich und das war kunterbuntes Treiben und so haben wir uns eigentlich mehr so lapidar und lose kennengelernt. Aber bei dem Abflug, als ich wieder heim musste, hat er mir gesagt, du, ich habe da so ein Drehbuch, schau dir mal das Drehbuch an und sag mir, was du davon hältst. Und das war Manta Manta 2. Und ich habe das im Flieger gelesen und als ich gelandet bin, hatte ich schon Korrekturen und habe ihm die zurückgeschickt. Er hat dann lauter Smileys geschickt und Lach-Icons und so weiter und hat das genossen, hat aber sich dann nie wieder gerührt. Und einen Tag vor Weihnachten im selben Jahr hat mich die Konstantin angerufen und hat gesagt, Mensch, wir wollen tatsächlich nochmal eine neue Drehbuchfassung, aber ich müsste sie persönlich zusammen mit Till schreiben und ich müsste nach Mallorca kommen. Also war ich am zweiten Weihnachtsfeiertag tatsächlich auf Mallorca und war dann dafür 2 Wochen, diesmal allein mit ihm. Es war kein Mensch da und ich habe einen ganz anderen Till kennengelernt und es war ein ganz intensiver Erfahrungsaustausch und wir hatten echt viel Spaß. Wir haben uns auch teilweise mal gezofft, aber es war eben so 2 Männer alleine auf dieser Finca, Selbsternährer, Selbstkocher und ja, am Schluss hatten wir ein Drehbuch, das der Konstantin dann auch gefallen hat und das dann noch eingereicht wurde. Ich glaube, in der finalen Fassung ist von meinen Teilen nur noch wenig übrig, aber ich habe es trotzdem sehr, sehr genossen. Also ich fand es sehr schön, da mit ihm das machen zu dürfen. Es war einfach eine tolle Lebenserfahrung.
Und nochmal, ne, wir sprechen hier über eine Ereignisreihe in den letzten 4 Jahren, wo dein Leben so viele Haken geschlagen hat. Du bist letztes Jahr 60 geworden, darf ich das verraten hier?
Ja, natürlich.
Und das ist ja schon wirklich mehr als spektakulär. Also wenn dir jemand das vor 5 Jahren erzählt hätte und hätte gesagt, weißt du Peter, du hast jetzt ein paar Jahre echt richtig erfolgreich als Werbetexter gearbeitet, aber du wirst mehrere Bestseller schreiben, du wirst von Til Schweiger auf dessen Finca nach Mallorca eingeladen werden, du sitzt bei Antenne Bayern im Sonntagsfrühstück und du hast auch noch ein Treffen mit Gisela Schneeberger und ihren Mädels, das erzählen wir später noch. Du hättest ja gesagt, du bist verrückt.
Ja, ja. Also ein wirklich spektakuläres Treffen war noch Hans Zimmer.
Wow, der große Filmkomponist.
Genau, hat also mich eingeladen an einen Tag, weil er hat gesagt, er ist zur Premiere in London von dem neuen Bond-Film und am Tag danach hätte er Zeit für mich und lass uns doch treffen. Und dann bin ich nach London geflogen und dann noch während Corona-Zeit mit vielen Tests und es war unglaublich aufwendig und da überhaupt hinfliegen zu dürfen. Und dann habe ich ihn tatsächlich in seinem Privatloft direkt in Soho, er hat mich im Bademantel empfangen, war noch leicht angeheitert und gesagt, Peter, ich muss erst mal duschen, setz dich hier hin. Und hatte einen tollen Tag mit Hans Zimmer, der eben auch das Buch gelesen hat und der es mochte und sich dann interessiert hat, wer hat das denn geschrieben? Und das war solche Dinge sind mir da immer passiert. Und man muss wissen, ich bin ganz, ganz großer Fan von Hans Zimmer. Also schon viele Jahrzehnte. Als ich ihn also am Telefon hatte und er gesagt hat, du willst nach London, habe ich erstmal gesagt, das glaube ich jetzt nicht, dass da am Apparat Hans Zimmer ist. Ich habe gesagt, doch, ich bin's. Also solche Sachen. Oder was auch noch eine schöne Geschichte, als ich meine erste Lesung im Literaturhaus hatte, das war, glaube ich, 2021 oder 22 und ich hatte noch nie eine Lesung zuvor gemacht und da waren wir auch nur in der kleinen Bibliothek, also nicht im großen Saal oben, da habe ich einen Anruf bekommen und das war die Managerin von der Veronika Ferres und die hat gefragt, ja, ob die Frau Ferres kommen darf. Ich sage, selbstverständlich. Und dann kam die Frage, aber die Frau Ferres würde auch gern lesen. Ich sage, ja bitte, dann muss ich nicht lesen. Und so kam es, dass dann an dem Tag auch wirklich eingehalten. Ich habe gedacht, ach komm, die kommt nie. Und nein, die war ganz pünktlich und war gut vorbereitet, hat die Passagen alle gekonnt und hat sich dann statt meiner auf die Bühne gestellt und hat gelesen und ich konnte einfach da sitzen und es genießen. Also es war, da kam dann noch ein zweiter Anruf, Hajo von Stetten, auch ein bekannter Schauspieler, der gesagt hat, ich habe gehört, die Veronika liest, kann ich auch kommen? Ich sagte, Hajo, von mir aus, du auch. Und schon waren es 2 Schauspieler auf der Bühne. Also es war, solche Dinge sind mir da immer passiert, wirklich schön.
Vom Glück geküsst, aber natürlich von viel Talent begleitet und ja auch von einer wunderbaren Energie, die du mitbringst. Das muss man ja auch sagen. Also, wenn du dich beschränken müsstest auf 3 Eigenschaften, die einen richtig guten Schriftsteller ausmachen, welche 3 Eigenschaften sind das?
Ich glaube tatsächlich das Plotten, also das Geschichte erzählen. Ich glaube, egal wie gut die eigene Sprache ist und die Technik, mit der man am Schluss umsetzt. Es ist am Ende immer die Geschichte, die zählt. Also wenn wir uns zum Beispiel Herbstmilch ansehen, der sehr, sehr erfolgreich war, der mit einfacher, aber schönen Worten in Tagebuchform geschrieben war, ist ein Bestseller geworden. Und es muss eben nicht immer die große Literatur sein. Und zu der fühle ich mich auch gar nicht so befähigt. Ich glaube, dass das Entscheidende tatsächlich die Geschichte ist. Man muss etwas zu erzählen haben und ich glaube, allein durch die Tatsache ist es mir auch gelungen, Bücher zu schreiben, die gelesen werden.
Mhm. Neugierde gehört dazu?
Ja, also Neugierde auf jeden Fall und ich glaube, man muss auch ein klein wenig was erlebt haben im Leben, weil man lässt ja immer Dinge einfließen aus dem eigenen Leben in seine Romane und deswegen recherchiere ich auch sehr, sehr viel, weil ich mir nichts erfinden möchte. Es ist natürlich auch der Weg, um es einfach zu machen, umso mehr man über Menschen weiß, über die man schreibt und umso mehr man über deren Hintergründe, deren Berufe etc. schreibt, also wenn man darüber weiß, dann tut man sich auch sehr viel leichter. Mhm. Und ich glaube, die Glaubhaftigkeit ist auch so ein USP, wenn ich das mal so sagen darf, von meinen Romanen, dass die Dinge, die da drinstehen, sind halt einfach nicht erfunden. Mhm. Ob das der Werdegang einer Bewährungshelferin ist, oder jetzt bei Höllenfeuer die Behörden, die für die Abschiebung von Gefährdern zuständig sind, oder die Oberregierungsrätin, die Tag und Nacht Bauchschmerzen hat, weil sie natürlich wahnsinnige Angst hat, dass einer der Gefährder, für die sie zuständig ist, in der vergangenen Nacht vielleicht ein Attentat begangen hat. Und wenn die dann mal vom Radar des Verfassungsschutzes verschwinden, dann schwitzt die Blut und Wasser. Mhm. Also da geht es immer um Menschen, die nachvollziehbar sind und um keine Cowboys oder Räuberpistolen. Deswegen ist auch der Begriff Thriller bei mir, also es ist halt die Schublade, die der Handel braucht und vielleicht auch der Leser, um sie irgendwie einordnen zu können. Aber ich in meinen Büchern gibt es ja keinen Kommissar, keinen Mörder, keine Leiche, deren Hintergrund man rausfinden muss, wer hat die umgebracht und so. Es sind einfach Geschichten über Menschen, die weder gut noch böse sind, sondern tatsächlich auch ambivalent. Also das passiert auch bei Turmstadtnacht-Leserinnen, die gesagt haben, ich habe das Buch nach der Hälfte in die Ecke geschmissen. Ich konnte nicht weiterlesen, weil plötzlich war mir der Nazi sympathisch. Mhm. Damit spiele ich natürlich auch, weil das war auch ein Grund, warum das Buch lange und auch der Film lange nicht produziert wurden, weil der jüdische Mann nicht per se gut und der Neonazi, einer von diesen dreien, auch nicht per se böse ist, weil er nämlich schon abgedankt hat, diesem Gedankengut oder dieser Szene, und eigentlich nur mitgekommen ist, um einen kleinen Jungen zu beschützen, der 14 Jahre alt war, Neonazi war, und den es auch den tatsächlich gab. Und der stammte eben nicht aus einer Randgruppe sozialschichtig, sondern er war der Sohn des örtlichen Krankenhausdirektors. Und auch die Geschichte, wenn man dann ein bisschen googelt, und viele Menschen googeln, wenn sie meine Bücher lesen, dann stellen fest, wow, das stimmt ja, und das gibt's ja, und da den Namen ein bisschen verändert, wow, jetzt habe ich die echte Figur gefunden. Und das sind die Geschichten, die mich interessieren.
Und damit bist du natürlich auch sehr nah dran am realen Leben, weil ich finde es interessant, dass Menschen dann das Buch in die Ecke pfeffern, weil wir Menschen uns natürlich so sehr wünschen würden, die Dinge sind schwarz oder weiß.
Ja, richtig.
Aber die Dinge sind halt nicht schwarz oder weiß, sondern die Dinge sind sehr, sehr, sehr komplex. Und es wäre immer so leicht, auch Menschen, die irgendwo mal in ihrem Leben falsch abgebogen sind, einfach zu entmenschlichen. Aber genau. Es bleiben natürlich Menschen.
Ich habe zum Beispiel bei Höllenfeuer, wenn ich jetzt Lesungen mache, dann lese ich wahnsinnig gerne das Kapitel von Safa al-Aifuri. Das ist also ein Muslim, der seine Familie verloren hat, dessen Geschwister und seine Mutter bei der Überfahrt im Mittelmeer ums Leben gekommen sind. Mhm. Der dann hier als Flüchtling aufgenommen worden ist und Lampedusa dann eben zum ersten Mal von einem Salafisten angesprochen worden ist, aber er selber hatte nichts mehr zu verlieren und sich dann quasi gesagt hat, dann ist mein Leben noch was wert, wenn ich mich hier opfere, um ins Paradies zu kommen. Und die Geschichte erzähle ich recht ausführlich im Buch, weil mir auch wichtig ist, dass es hier nicht einfach irgendeine anonyme Figur ist und die sprengt sich, sage ich mal, mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft, sondern was hat der alles in seinem Leben erlebt und was hat ihn dazu gebracht, so verzweifelt zu sein, andere mit in den Tod zu reißen. Das soll nichts entschuldigen, es soll nur die Tiefe zeigen und das Verständnis, was alles passiert. Aber natürlich ist es genau auch so, in Höllenfeuer habe ich auch fiktiv, einen bayerischen Innenminister erfunden, der nichts mit unserem Innenminister zu
natürlich
tun hat, aber der extrem christlich-konservative Werte vertritt und eben die immer so auslegt, wie er es gerade braucht. Mhm. Also eben zu seinem Nutzen, ob das für die Karriere war oder innerhalb der Familie, das führt bis dahin, dass er seine Tochter zwingt, eine Abtreibung vorzunehmen. Mhm. Auch Höllenfeuer berichtet also nicht per se jetzt über eine Glaubensrichtung, sondern über mehrere, weil ich immer sage, der Glaube kann gut verwendet werden, aber er wird halt auch oft zum Mittel, zum Zweck verwendet, um eigene Interessen durchzusetzen. Mhm. Und davor ist auch das Christentum nicht gefeit.
Leider nein, das ist absolut richtig, ja. Wenn du sagst, dass du viel recherchierst, um das mal in Zahlen zu nennen, zumindest war das eine Zahl, die ich von dir irgendwo gelesen habe, ungefähr 1,5 Jahre brauchst du für ein neues Buch, 2/3 davon gehen in die Recherche.
Mhm, genau.
Wie und wo recherchierst du?
Ja, im Augenblick zum Beispiel für meinen nächsten Roman war ich jetzt, das hat anbegonnen mit, weil da geht es sehr stark um in die Fliegerei, und angefangen habe ich mit München Flughafen und Fluglotsen, dann ging es zur Flugüberwachung, habe dann da Freigaben bekommen, da wird man dann durchleuchtet, und Sicherheitsfreigaben. Dann hieß es plötzlich, gut, dann muss aber eine Stufe weitergehen. Das ging dann bis zum Kampfgeschwader 74 in Neuburg an der Donau, die ich dann auch besuchen durfte. Mhm. Da waren die Sicherheitsfreigaben noch strenger, also bis hin zu, dass ich tatsächlich in einem Simulator für Eurofighter mitfliegen durfte, aber dann auch mit echten Piloten und dessen Ehefrau. Es war mir ganz wichtig, wieder die privaten Verhältnisse. Mhm. Wie lebt sich denn als Ehefrau von jemand, der in Afghanistan gekämpft hat, der hier Noteinsätze machen muss, wenn tatsächlich irgendwelche russischen Flieger die Luftgrenze nicht achten, was offensichtlich öfter vorkommt, oder der aufsteigen muss, um Passagierflugzeuge zu prüfen, weil der Funk abgebrochen ist, ob sich vielleicht ein Terrorist an Bord befindet. Und da war mir natürlich auch interessant, wie nehmen das Kinder oder Ehefrau auf. Und aus dieser Konstellation kamen wieder Fragen auf, die mir wiederum nur das Pressekorps des Bundesamts, also vom Kanzleramt beantworten konnte, wo dann nach einer Eingabe die ersten hoffentlich bald Rückgaben kommen und mir diese Fragen beantwortet werden. Und ein großes Thema in dem Buch ist zum Beispiel auch der analoge Funkverkehr über die Amateurfunker. Und da musste ich natürlich den Vorstand hier in Bayern von einem Funkamateurclub treffen. Und spannend. Also ich will immer dann schon alles wissen. Ich will nicht über Funkamateure sprechen, wenn ich nicht wirklich weiß, was die tun, wie die leben. Immerhin ist das eine riesige Vereinigung, die im Jahr 32 Millionen an Umsatz machen und ihre eigenen Satelliten ins All schießen. Was ich auch nicht gewusst habe. Nee. Das erfährst du erst, wenn du mit so jemandem zusammensitzt und dann kommen da plötzlich ganz von selbst Geschichten. Mhm. Oder im Turm Gold gibt es die Geschichte von dem Wirecard-Flüchtigen Masalek, der tatsächlich behauptet hat, er wäre im Besitz dieser Novichok, dieses Giftes, dieser Formel, mit der auch Skripal und Nawalny angegriffen wurden und beinahe getötet wurden. Und er hat damit seinen Bankern gedroht. Und dann fängt man an, noch tiefer zu recherchieren. Das ist wirklich investigativ. Also das ist eigentlich nicht weit weg von dem, was ein Journalist tut. Und dann habe ich herausgefunden, dass er die Formel tatsächlich hatte. Und ein österreichischer Mitarbeiter aus dem Außenministerium daraufhin, da konnte man das nicht hinter die Kulissen schauen, aber genau derjenige, von dem er das hatte, hat dann seinen Hut nehmen müssen, ist entlassen worden, namentlich auch in meinen Büchern genannt. In meinen Büchern versuche ich auch immer, alle Personen namentlich zu nennen, wo der Anwalt des Verlages sagt, ja, das geht noch. Ich habe zum Beispiel den Herrn Söder auch im Buch in Höllenfeuer und so weiter, weil er nur zitiert wird. Ich habe aber eine andere Figur zum Beispiel im Buch, das bei Turmgold, das ist der Bernd Hessel von der AfD, der namentlich hier offensichtlich jemanden anderen darstellen
eventuell
könnte.
Parallelen darstellen. Aber natürlich, Persönlichkeitsrechte sind ganz natürlich ein hohes Gut.
Und ja. So kommt man auf ganz, ganz spannende Geschichten, umso tiefer man recherchiert. Also ich erlebe das jetzt eben wieder. Umso mehr ich mich reinknie, umso mehr ergibt sich die Geschichte wie von selbst.
Und in all dem, was du jetzt alleine uns schon über dich verraten hast, ist der Mann auch noch Chefredakteur in einem Musik-Online-Magazin. Machst du das auch noch?
Ja, das mache ich noch. Das liebe ich. Ist ja,
wie viele Stunden genau hat dein Tag?
Also das hat einfach, das ist meine Leidenschaft. Ich habe irgendwann sehr spät angefangen, Musik zu machen mit Synthesizern. Da war ich schon 21, 22, hatte also vorher nie ein Instrument gespielt. Und mein Zugang zur Musik war einfach die elektronische Musik, weil ich keine Noten können musste, weil ich nicht zehnfingerig Klavier spielen musste. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich damals alle Fachzeitschriften gelesen habe und gemerkt habe, so 1999 rum, eigentlich blöd, dass ich mir jedes Mal für 6-7 Euro so ein Magazin kaufen muss, um was über den neuesten Synthesizer zu erfahren. Und dann habe ich angefangen, meine eigenen Beiträge im Internet zu veröffentlichen. Das hatte dann sehr, sehr viel Follower und Leser, dass dann daraus irgendwann eines der größten Musikhäuser Europas gesagt hat, sie würden das weiterfinanzieren, wenn es ihnen gehören würde. Und da habe ich dann zugesagt und es sind, glaube ich, heute 85 Mitarbeiter in 5 Redaktionen.
Wahnsinn.
Und ich bin der Chefredakteur. Heißt, ich bin noch so ein bisschen das Aushängeschild und ich darf noch die Fäden in der Hand halten, aber ich bin nicht mehr so stark im Tagesgeschäft involviert, wie man das von einem Chefredakteur annehmen würde. Es sind vielleicht in der Woche noch 20, 30 Stunden, so ist noch amazona.de heißt es, genau.
Also jetzt wisst ihr, was ich mit vielschichtig meine. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich genial.
Das ist tatsächlich interessant, weil über Amazona, ich hatte, als es die Musikmesse vor ein paar Jahren noch gab in Frankfurt, bin ich mit dem Taxi vom Flughafen zum Messegelände gefahren und schaut mich der Taxifahrer im Spiegel die ganze Zeit an, ein junger Kerl, und sagt dann plötzlich, als ich aufstange, bist du der Peter Gründl? Und dann kannte mich der halt eben als Chefredakteur von Amazon, als diesen Synthi-Freak. Und in dieser Branche, da ist es dann bald die Super Booth, also eine große Messe in Berlin, da kennt mich kein Mensch als Autor. Da bin ich einfach nur der Typ, der die Synthesizer schreibt.
Ja, witzig. So toll.
Ja.
Ja, ja, wirklich. Ich finde es doch schön. Es ist doch wirklich, also das Leben darf ja lebendig sein. Und sich da so rauszutrauen und auch sich auf neue Erfahrungen einzulassen und dann natürlich auch so schöne Antworten zu bekommen von der Welt und dass die Arbeit da so auf fruchtbarem Boden fällt, ist ja einfach total genial.
Ja, danke.
Welche Schriftsteller haben dich denn maßgeblich beeinflusst?
Also ich habe ein ganz großes Faible für griechische Schriftsteller. Mein Vater ist mit mir schon als kleines Kind oder die Familie immer nach Griechenland gefahren. Also wir hatten da auch enge Freunde und es war noch eine Zeit, als es da noch keine großen Pauschalreisen nach Kreta oder sowas gab, also wirklich, oder nach Sakintosh. Und wir waren da part of the family von griechischen Familien. Und da habe ich dann Nikos Kazantzakis zum Beispiel sehr, sehr schätzen gelernt. Und von den, ja, sage ich mal, moderneren Schriftstellern ist es dann wahrscheinlich Michael Crichton, weil der mit seinen Büchern eben diese Verbindung aus Fiktion und Realität fantastisch geschaffen hat. Das hat mich immer fasziniert, ob der in Airframe über die Fliegerei schreibt und über moderne Luftfahrt oder bei, kennen wir alle, Jurassic Park, über Dinosaurier. Also diese Vermischung aus Fiktion und Fakten, das habe ich wahrscheinlich von Michael Crichton. Und dann gibt es eben noch, den schätze ich einfach aufgrund seiner fantastischen Stoffe, das ist Philip K. Dick, der auch zum Beispiel verfilmt worden als Blade Runner, kennt man wahrscheinlich diesen Film. Und das ist so meine Welt. Also es ist wenig aktuelle Literatur dabei, aber ich habe immer so einen Hang zu Science Fiction und eben ja zu Roman gewordenen Sachbüchern, so wie sie Michael Crichton schreibt. Das ist so mein Ding. Oder dann eben sehr tief tragisch, dann ist es so wie Nikos Kazantzakis. Das ist, oder manche kennen vielleicht auch das Buch Eleni. Da gibt's ja dieses berühmte Lied von Toll und Toll. Alles, was auch griechische Musik, ich schätze ich über alles. Also das bewegt irgendwie mein Herz und da werde ich ganz melancholisch und genau.
Ich finde es bei Büchern einfach so faszinierend, weil ich doch den Eindruck habe, dass es manchmal Bücher gibt und da scheinst du ja auch einen Nerv der Zeit getroffen zu haben mit deiner Art zu schreiben. Es ist ja nicht nur die Geschichte, es ist ja, du lässt ja auch etwas von deiner Lebensenergie in ein Buch fließen. Da steckt ja auch ganz viel Peter Grandl drin. Du erzählst ja nicht nur eine Geschichte, du bist ja nicht nur ein Medium, das praktisch in die Welt trägt. Und es fasziniert mich doch immer wieder, dass ganz egal aus welchem Genre, dass es doch immer wieder Bücher gibt, die so voll ins Herz treffen. Also egal ob ins Krimi-Herz oder ins Thriller-Herz oder auch in das Herz der Tragödie oder des Dramas, als würde da so eine besondere Magie oder Energie reinfließen. Das fasziniert mich einfach.
Ja, also ich glaube, dass wenn man, davor ist auch kein Schriftsteller gefeit, persönliche Schicksalsschläge auch wieder umzusetzen in seinen Roman. Also deswegen glaube ich, unterscheide ich jetzt auch mal zwischen Autoren, die einfach was frei erfinden und solche gibt es natürlich auch, die einfach sagen, mir ist einfach nur wichtig, ich treffe jetzt den Lesernerv, es ist gerade das und das gefragt und da erfinde ich jetzt eine schöne, spannende Geschichte. Und dann gibt es diejenigen, die eine ganz starke Beziehung zu den Geschichten und den Figuren in ihren Geschichten haben und da gehöre jetzt ich eher dazu. Und da möchte ich gar nicht unterscheiden zwischen klassischer Belletristik in Unterhaltungsform oder in Literatur, sondern eher zwischen erfunden oder wahrhaftig. Und das Erfunden hat auch was Tolles, klar. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass dadurch, dass meine Geschichten sehr wahrhaftig sind, gibt es viele Menschen, die sie nicht lesen können, weil das ihnen zu nahe rangeht. Während wenn ich da jetzt den XY-Frauenmörder habe, der seine Frauen zerstückelt und das ausführlich beschrieben wird, dann ist das abstrakt. Dann ist es so, okay, der soll die auf dem Schiff oder wo auch immer zerstückeln, das lese ich gern und danach gehe ich zum Kaffee trinken mit meinen Freundinnen. Das wird, aber bei meinen Büchern ist es tatsächlich immer so, dass die, die es gelesen haben, sagen, ich musste erst mal wieder zu mir kommen, ich musste erst mal abschalten. Das war mir jetzt, weil es eben immer etwas ist, was uns alle wirklich betrifft. Und die Nähe schaffe ich eben, indem ich Dinge von mir selbst einbringe. Und bei Turmschatten war zum Beispiel das einfach der Fall, dass meine Großväter, wenn ich bin ja sehr viel in Schulen, lese heute sehr viel für Schulen. Und da werde ich oft an Schülerinnen und Schülern gefragt, ja, ob ich denn jüdisch sei. Und ich antworte dann immer drauf, nein, ich bin kein Jude, ich bin der Enkel von zwei überzeugten Nationalsozialisten. Dann sind die natürlich erstmal immer geschockt und still. Und dann erzähle ich eben, dass ich, und das beschreibe ich auch im Buch, tatsächlich auf dem Schoß meines Großvaters gesessen bin als kleiner Junge, der und habe begeistert zugehört, wenn er mir erzählt hat, wie er im Alleingang die Russen besiegt hat. Ja. Aber er auch erklärt hat, dass wir den Krieg nur verloren haben, weil die Juden dran schuld sind. Also und ich habe das als 5-6-Jähriger einfach mal so hingenommen. Und natürlich hat dann sehr viel später, als ich dann in der Schule war und ich habe eine Band gegründet und dann gab es da einen schwarzen Schlagzeuger und einen türkischen Gitarristen und dann habe ich einfach festgestellt, wie bunt die Welt ist und was für einen ausgemachten Blödsinn ich da gelernt habe. Ja, ich so als weißer, arischer Junge habe mich wahrscheinlich so in der Grundschule noch als etwas gefühlt, was vielleicht besser ist als die anderen. Ich kann es nicht mehr so genau sagen, aber auf jeden Fall war das alles für mich normal. Und daraus entsprang auch dieses Bedürfnis, dagegen zu steuern. Also diese Geschichte von Turmschatten, davor hatte ich sehr, sehr lange recherchiert, glaube ich in dem Fall sogar ein paar Jahre. Und habe aber auch gemerkt, wenn ich ein Sachbuch, weil da hatte ich quasi alles recherchiert, was zu tun hat mit der Entwicklung der rechtsradikalen Szene im Nachkriegsdeutschland, also 45 bis heute. Und da hatte ich gemerkt, wenn ich daraus ein Sachbuch mache, dann wird das Eulen nach Athen tragen sein. Es wird Leute interessieren, die ich nicht mehr bekehren muss, wie gefährlich dieses Gedankengut ist. Und mein Tenor war daraus immer, ich will, dass es am Schulhof funktioniert. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich es in einen Thriller packe, also in einen spannungsgeladenen Stoff und dann eben so viel wie möglich an Ernsthaftigkeit reinpacke. Und heute bin ich ganz froh, dass ich tatsächlich, ob das jetzt Schule ohne Rassismus ist oder German Dream, die sind unterstützt.
Wo du dich ehrenamtlich engagierst.
Genau, und da bin ich sehr froh, dass ich heute ich glaube, ein, zwei Mal im Monat in der Schule in ganz Deutschland irgendwo sein darf und entweder im Klassenverbund mit den Schülern sprechen darf oder tatsächlich in der Turnhalle lesen darf.
Aber das ist ja eine total wertvolle Erfahrung und das ist ja auch eine wichtige Information und erklärt auch ganz viel, finde ich, über deine Geschichten, die du mit den Lesern teilst. Denn du hast die Erfahrung selber gemacht, wie es ist, indoktriniert zu werden mit einem gefährlichen Gedankengut, ohne es zu merken.
Ganz genau.
Und das ist, glaube ich, etwas, das wir kapieren müssen, dass es da häufig auch an Bewusstheit mangelt. Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Ja, ja. Und das nochmal, gerade die Jugendlichen und jungen Schüler und Schülerinnen, das ist natürlich in jeder Diktatur das Einfachste gewesen, erstmal die Jugend auf seine Seite zu ziehen.
Ja.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Welt sich gedreht hat und dass alles offener ausgesprochen wird, dass sie divers geworden ist, dass man sich zeigen darf, wie man ist. Ja? Und dass es über alles und jedes diskutiert wird und dass die Welt einfach bunter geworden ist. Also zumindest so unsere Wahrnehmung. Wir kriegen ja mit, dass trotz alledem die Wahlbeteiligung oder nein, die Aussichten auf die Wahl in Sachsen ganz fürchterlich aussehen werden. Aber wir müssen halt einfach weiter dagegen steuern.
Hättest du als Romanvorlagengeber eine Entscheidung mitgehabt auf dieser Serie? Also ich weiß, er ist ein großer Fan von dir, Heiner Lauterbach, du hättest niemals gesagt, nee, dem will ich nicht auf die Rolle. Aber wäre das theoretisch, hättest du Mitspracherecht gehabt jetzt mit der Verfilmung?
Ich hatte die Entscheidung getroffen für Heiner. Das war so, dass 2012, als ich das die ersten Male verschickt habe, habe ich mir gedacht, ich erreiche schneller was, wenn ich auch schon die Hauptdarsteller besetzt habe. Und dann habe ich es einigen Schauspielern einfach über Facebook Facebook, weil ich hatte ja keine Agentur, keinen Kontakt, kein gar nichts. Also habe ich es einfach über Facebook verschickt. Und der Einzige, der darauf reagiert hat, war 2012 der Heiner, der mich dann auch eingeladen hat mit Viktoria zusammen am Starnberger See, haben wir dann gegrillt und ich habe ihm die ganze Story ausführlicher geschildert und er hat gesagt, also ich fände das super, wenn ich das machen darf. Hat mir dann auch sogar ein paar Filmproduzenten vorgestellt, die das alle nicht haben wollten. Aber als es dann tatsächlich um die Verfilmung ging und es ja doch einige waren, die die Filmrechte haben wollten, konnte ich ein paar Bedingungen stellen. Und eine Bedingung war, dass ich gesagt habe, ihr müsst in München drehen, damit ich nicht so weit habe, weil wir jeden Tag nach Berlin fahren wollte ich nicht. Und die zweite war, ich will am Drehbuch mitarbeiten, was auch ganz ungewöhnlich ist, weil normalerweise ein Drehbuchautor und ein Autor zwei unterschiedliche Dinge sind. Da hat es mir dann später ein bisschen das Herz zerrissen. Es war gar nicht so einfach, innerhalb einer Person Autor und Schriftsteller zu sein, also Drehbuchautor und Schriftsteller zu sein. Und die dritte Bedingung war, ihr müsst Heiner nehmen. Und so ist es auch gekommen. Also als ich dann Heiner Bescheid gesagt habe, er hat wahrscheinlich schon vergessen, wer ich bin, es ist ja 10 Jahre Unterschied dazwischen. Mhm. Ich sag, du erinnerst dich noch, Turmschatten? Ah, ja, so fair und so. Ja, du hast die Rolle. Und dann habe ich gesagt, ja klar, jetzt erinnert sich. Und war dann, also wir haben viel Spaß, der Heiner und ich. Also das war, also bin ihm auch einiges dankbar, wirklich.
Klasse.
Er hat dann auch, als die Premiere meines neuen Buches Höllenfeuer war, ist er mit ins Literaturhaus gekommen und hat gesagt, du, ich bin eh gerade beim Zahnarzt gegenüber, habe ich einen Termin, dann kann ich auch zu deiner Lesung kommen. Da habe ich gesagt, musst aber auf die Bühne kommen. Ja, komm ich auf die Bühne.
Herrlich. Wunderbar. Echt. Ich, im Herbst geht das Ganze dann on air. International wird es ausgestrahlt.
So, und jetzt kommen wir zum großen Knackpunkt. Ich habe ja jetzt schon die 10 Jahre hinter mich gebracht und es sollte jetzt international eingeplant, auch synchronisiert in zig verschiedene Sprachen von Paramount Staaten. Und vor einem Monat habe ich selbst aus der Presse gelesen, Paramount wird verkauft. Oh. Und kurz darauf hat mich der Produzent angerufen und gesagt, ich muss leider noch etwas Geduld haben. Unsere Serie wird erstmal, die ist ja fertig, auch abgedreht, geschnitten, komplett. Aber solange dieser Verkauf nicht durch ist, weiß kein Mensch, wann und wo die Serie starten wird. Also jetzt sitze ich wirklich auf Kohlen. Ich meine, du hast ja jetzt gehört, was alles passiert ist in den 10 Jahren und ich dachte halt jetzt schon, Mensch, wir haben die Serie, jetzt kann nichts mehr schieflaufen und jetzt kommt bumm und jetzt wissen wir alle nicht, wann und wo und wer das startet, weil wir wissen ja auch nicht, wer der Käufer ist und wie schnell so ein Verkauf von so einem riesen Filmkonzern geht. Geht immerhin um, so stand es in der Presse, 33 Milliarden, ist ja mal eine Summe und somit sind wir on hold. Also nein, ich weiß nicht, ob das im Herbst startet. Ich hoffe und bange. Aber im Augenblick ist es mal wieder ein weiterer Stein im Weg von diesem Projekt.
Mhm. Peter Grandl, das ist so ein Gespräch, da tue ich mich sehr schwer, einen Ausstieg zu finden. Und ich möchte unbedingt noch die Geschichte mit Gisela Schneeberger hören. Wir haben normalerweise im Sonntagsfrühstück kurz vor Schluss immer ein Geheimnis, das unser Gast verrät, was er noch nie öffentlich gesagt hat. Und bei dem weiß ich, das ist tatsächlich noch total undercover.
Ja, absolut. Also ich habe diesen SZ-Magazin-Artikel gelesen, bei dem Michaela May, Jutta Speidel und Gisela Schneeberger sich der Autorin gestellt haben, gesagt haben, es ist eine Schande für unsere Altersklasse, gibt es keine tollen Frauenrollen. Und sie haben recht. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, dann schreibst du jetzt einfach eine. Mhm. Und ich hatte noch gar keine ganz konkrete Idee. Ich habe über meine Agentin, die Michaela May, erreicht. Die hat dann gesagt, du, ja, komm vorbei, lade ich die anderen zwei Damen ein. Wir waren vor Ort bei ihr in München und in der Wohnung. Und es war von Anfang an eine tolle Stimmung. Gisela kam da zum Beispiel gerade dazu und meinte, Mensch, ich habe morgen eine Darmspülung. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, ich muss ja eigentlich nur zuhören. Das sind ja fantastisch. Dann haben die drei Damen noch über Männer gesprochen. Ich dachte mir, das ist der Stoff, das ist der Film. Und ich habe eben zwei Wochen später hatte ich dann den Stoff fertig, habe ihnen zu lesen gegeben. Sie haben alle sofort gesagt, ja, da wollen wir unbedingt dabei sein und haben mir ihr Go gegeben. Jetzt haben wir den Stoff angeboten. Wir sind die Woche bei einer großen Münchner Filmproduktion, die das jetzt gelesen hat. Und wenn alles gut geht, der Titel steht schon fest, heißt Take Three, also nimm drei. Mhm. Und handelt von den dreien, die natürlich in der WG, weil so wie ich die erlebt habe, müssten die einfach in der WG leben. Und ja, ich glaube, das ist sehr außergewöhnlich, sehr lustig, aber auch sehr sozialkritisch auch wird. Mhm. Und ich hoffe, dass sich jemand findet, der sich traut, weil ich habe den ja wirklich nur wie man in Bayern sagt, aufs Mike schaut. Und die reden so toll und die mit so einer Inbrunst erzählen die Dinge, die teils dann auch wieder so, wow, ich weiß nicht, ob uns das ein Fernsehsender so sagen lässt. Ja? Aber ich hoffe es schwer. Also ich würde mir fast sagen, es wird ein Titel. Also so von der Art des Stoffes ganz, ganz nah und sehr menschlich. Und drück mir die Daumen, dass es klappt.
Und das ist ja die bayerische Unterhaltung, die wir so sehr lieben, die Monaco-Franze, die ja so dieses Kir-Royal, also diese ganz genau. Das ist einfach, es geht, das hat so viel Charme, ist so unschlagbar und die drei Mädels kann ich mir gut vorstellen.
Also, ja, die sind auch privat ganz toll, also wirklich viel Spaß mit denen gehabt.
Ja, das glaube ich sofort. Also wenn ihr diese Verfilmung, wenn euch die begegnen sollte in den nächsten Monaten oder Jahren, dann wisst ihr, die Idee wurde kurz vor diesem Sonntagsfrühstück geboren. Und daraus wurde Realität und Materie. Peter Grandl, ich danke dir so sehr für dein Buch. Nimm uns kurz mit für alle Menschen, die jetzt die Pfingstferien und die Sommerferien vor der Brust haben und nach Lektüre suchen, damit ihr die Reihenfolge, das finde ich ist bei Serien immer sehr wichtig bei Büchern. Also los geht es mit Turmschatten, das ist der erste Teil.
Richtig, Turmschatten ist das erste Buch und das spielt 2010. Dann die Fortsetzung heißt Turmgold und spielt 10 Jahre später. Erzählt dann auch, was aus all den einzelnen Charakteren geworden ist. Mhm. Und es kommen natürlich neue Elemente, neue Figuren dazu. Und den dritten Teil dazu gibt es noch nicht, weil ich dazwischen Höllenfeuer geschrieben habe. Mit einer vollkommen eigenen Geschichte, die aber im selben Universum spielt. Bedeutet, eine wichtige Figur aus Turmgold ist auch in Höllenfeuer vorhanden, weil ich das ganz gern mag, dass sich die Dinge miteinander verknüpfen, auch wenn es da vollkommen neue Hauptcharaktere gibt. Aber in der Reihenfolge, glaube ich, ist es ganz gut. Turmschatten, Turmgold, Höllenfeuer.
Und bis Turmbau warten wir noch bis 2026?
Turmerbe würde das abschließen und Turmbau wäre ein Prequel und erzählt dann die Geschichte, als dieser Turm im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Ob das überhaupt realisiert wird, weiß ich noch nicht, aber über Turmerbe sprechen wir bereits.
Okay.
Und da will ich aber natürlich auch die Bundestagswahl abwarten, weil das ist, wie gesagt, auch ein Erbe, was wir da jetzt antreten. Was passiert denn jetzt mit den Wahlen und mit den Kräfteverhältnissen in Deutschland und auch mit all dem, was jetzt uns bewegt, Ukraine, Krieg etc., das wäre alles Turmerbe. Aber dazwischen schreibe ich noch einen anderen und da bin ich gerade dran. Das ist eine ganz neue Geschichte, das mit den Flugzeugen.
Gibt es Urlaub in deinem Leben?
Ja, jetzt bin ich erstmal 2 Wochen am Gardasee und gehe in Klausur. Ohne Hund, ohne Frau, ohne Internet. 20 Minuten zu Fuß bis zum nächsten Lokal. Also ich schließe mich wirklich ein und versuche, das ist auch für mich so eine Art Urlaub, einfach Urlaub von der Welt und schreibe da an meiner neuen Geschichte. Und dann fahren wir für 2 Wochen in die Bretagne. Da dann mit Hund Schön. Und mit Frau.
Herrlich. Peter Grandl, es war mir ein Vergnügen. Nur das Allerbeste für dich und alles Gute.
Danke, danke.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.